Vielleicht musst du aber aufgrund dieser Tabellensituation und dieser 8 nicht gewonnenen Spiele alles über den Haufen werfen, was du dir bisher an Fesseln angelegt hast, und musst ein gewisses Risiko gehen, denn du hast jetzt nur einmal noch die Chance, noch 10 Tage, dann ist vorbei.
Grün auf Weiß, der Podcast des Weserkurier. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Stefan Freie und ich habe das Gefühl, ich klinge noch relativ optimistisch. Hallo JJ.
Ja, moin Stefan, moin liebe Werder-Fans. Ja, schön bewahrt ihr das, es werden immer weniger, die optimistisch sind. Ne?
Das ist richtig, wir müssen über einiges reden heute. Nach meiner Überzeugung auch unbedingt über die ein oder andere Szene der letzten Monate, insbesondere auch des letzten Spiels, nämlich des 0:1 in Leverkusen. Wir müssen aber auch darüber reden, dass die Stimmung so ein bisschen kippt. Es gibt da ja so, sagen wir mal grob, zwei Strömungen. Die eine, die ist deutlich größer, die sagt, das kann doch alles nicht angehen, was jetzt passiert. 8. Spiel, sieglos. In 26 hat sich zumindest ergebnistechnisch nichts geändert. Wir sind erfolglos und wir sind jetzt mittlerweile auch erfolglos im Abstiegskampf angekommen oder erfolgreich, wenn man so will, sind wir im Abstiegskampf begriffen. Das ist völlig richtig. Aber es gibt auch die andere Strömung, die sagt, 2026, das ist doch schon nochmal ein ganz anderes Werder als 2025, als das, was wir im letzten Jahr noch deutlich kritisiert haben. Ich habe gewisse Sympathien für diese Sichtweise, aber damit habe ich die Rechnung ohne Wirt gemacht. Und du bist mein Wirt mal wieder, das muss ich sagen. Natürlich. Was sagst du denn so? Moment, ich zitiere wörtlich. Wenn eine Mannschaft will, aber nicht punktet, dann kann das reine Hoffen auf Besserung trügerisch sein. So, JJ, erklär mir das mal. Du machst es ja fest an einer mangelnden Führung innerhalb des Teams.
Unter anderem, ja. Das ist ja so ein bisschen die paradoxe Situation, in der wir uns da jetzt befinden bei Werder. Du spielst tatsächlich gefühlt besser, ne? In diesen 3 Spielen jetzt in diesem Jahr. Schaffst es aber nicht, dieses Spiel auf deine Seite zu ziehen und dann Punkte zu holen. Du hast jetzt diesen einen Punkt gegen Frankfurt letztlich geholt, auch wenn das sehr bitter war, dass du da in der Nachspielzeit das Spiel hergibst. Aber das spielt ja so ein bisschen da rein, was mir auffällt, wenn du so viel Ballbesitz hast, wie in der zweiten Halbzeit jetzt in Leverkusen. Das war ja fast ein Einkesseln dieses Gegners. Aber so viele Fehler machst, das Ganze so dermaßen planlos, spielst dann auch durch die Einwechslungen immer noch mehr, dann merkst du, dass diese Mannschaft keine Führung hat auf dem Feld. Es fehlt komplett an Führungsspielern. Und wenn du es dann jetzt durchgehst, wer dann in der zweiten Halbzeit auf dem Feld stand, dann merkt man das auch. Also Malatini kommt rein, spielt übrigens gar nicht schlecht zum ersten Mal seit Wochen, Monaten. Ist natürlich kein Führungsspieler.
Nach vorne zumindest. Nach vorne ist mir aufgefallen. Ich habe schon gedacht, man sollte ihn vielleicht weiter vorne einsetzen, weil nach hinten fand ich das schwierig. Aber ich weiß, was du meinst. Er hat deutlich besser gespielt, als man erwarten konnte, sagen wir mal so.
Als sie ihm auf diesen Zettel bei der Einwechslung den Strafraum gezeigt haben, hat er wahrscheinlich den anderen gemeint. Oder hat er falsch verstanden. Ja, aber nee, es war unterm Schnitt war das okay für jemanden, der so lange nicht gespielt hat. Das hätte, weiß Gott, schlechter aussehen können. Gerade bei ihm haben wir das schon gesehen. Aber kein Führungsspieler, das wollte ich ja sagen. Koulibaly, kein Führungsspieler. Sugawara, kein Führungsspieler. Ob Schmidt oder Demar links spielen, beide keine Führungsspieler. Hast du vorne dann Ginmar, kein Führungsspieler. Marco Grüll, kein Führungsspieler. Dann hast du die Hoffnung ruhen ein bisschen auf Romano Schmid, weil er glaubt oder er wäre gerne ein Führungsspieler. Dafür liefert er aber einfach viel zu wenig ab, ist kein Führungsspieler. Dann hast du die Doppel-6, die soll eigentlich führen, also Sanelin, Jens Day. Die sind aber so fehlerüberlastet im Moment, auch mit dem Spiel in Leverkusen, dass sie erstmal mit sich selbst zu tun haben und können diese Mannschaft nicht führen. Sie geben keine Struktur, ne? Da hast du nur noch Mio Backhaus hinten drin. Der wird übrigens einer. Das war jetzt auch übrigens der einzige Spieler, der sich in Leverkusen gestellt hat nach dem Spiel. Mio Backhaus, der junge Torhüter, ne? Alle anderen in der Versenkung verschwunden. Das fand ich ein bisschen schwach.
Ja.
Aber da ist natürlich die Gefahr, dass du in den Abstiegskampf immer tiefer reingerätst und du hast niemanden, der sich auf dem Feld aber so mal so richtig dagegen stemmt und der mal was verändert im Spiel. Und dann bin ich halt leider ganz schnell wieder beim Thema Leo Bittencourt, weil wir das gesehen haben beim Hinspiel gegen Leverkusen. Er hat dieses Spiel auf dem Feld gelenkt und gedreht, als er damals reinkam. Und mir fehlt dieser Impuls. Ja, wie geht's dir?
Ja, genau so. Du hast ja vollkommen recht. Die Führungsspieler, die wir normalerweise haben, gut, es ist Marco Friedl auch, der sich vielleicht selber auch ein bisschen, ja, ich würde bald sagen, demontiert hat durch seine schwache Phase, die er im Herbst hatte, weil er da ja immer gehadert hat, hat immer gesagt, ich spiele auf der falschen Position. Das haben wir ihm ja nie besonders hoch angerechnet, dass er sich da nicht in den Dienst, mehr in den Dienst der Mannschaft gestellt hat.
Den habe ich übrigens jetzt weggelassen, nur zur Erklärung, weil er gegen Hoffenheim nicht auf dem Feld stehen wird. Ne? Der ist
genau,
ja gelb gesperrt jetzt.
Ja, richtig. So, Marco Friedl, hast du danach, du hast einen Niklas Stark, der verletzt ist, der sowas sicherlich auch könnte. Und dann hast du die Doppel-Sechs, hast du recht. Oder sagen wir mal, den Sechser Senelin und den Achter Jens Day, die beide tatsächlich auch schon seit einigen Wochen, wie ich finde, durchwachsen spielen. Allenfalls durchschnittlich, also nicht diese Leistungsträger sind, die sie normalerweise sind. Und da wissen wir von Führungsspielern, die erste Voraussetzung dafür, dass sie ihr Amt als Führungsspieler ausüben können, ist, dass sie die Leistung bringen. Und das gelingt ihnen nicht in dem Maße. Insofern hast du vollkommen recht. Ich wundere mich dann auch in so einem Spiel, oder ich frage mich dann, was mit Cameron Puertas ist. Ein Spieler, von dem ich auch meine, dass er nicht sofort Führung übernehmen kann, aber zumindest Impulse setzen. Hat Puertas in diesem Jahr schon mal gespielt? Ich glaube, ganz kurz in Dortmund kann das sein.
Ja, wahrscheinlich öfter in der PlayStation als für Werder auf dem Rasen. Lass mich kurz nachdenken. Ich würde sagen, nur in Dortmund in der Schlussphase, also die späte Einwechslung, ne?
Ja.
Also jetzt auch in Leverkusen kein Faktor, aber ich finde es gut, dass du ihn ansprichst, mal wieder. Richtiger Impuls, vielleicht auch für den Trainer der richtige Impuls, denn ich finde ja das Trügerische an dieser Situation, dass du einigermaßen gut spielst, aber nie ein Spiel gewinnst, ist ja, dass du daraus diesen Glauben schöpfst, naja, wir müssen nur so einigermaßen gut weiterspielen und dann werden wir schon automatisch punkten. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch deshalb nicht, weil diese Gegner auf Augenhöhe, die dann irgendwann kommen, wenn dieser 8. Januar vorbei ist, sich hauptsächlich hinten reinstellen werden. Und dann musst du Lösungen haben. Und du hast jetzt schon gesehen, Leverkusen stellt sich hinten rein in der zweiten Halbzeit. Du hast gefühlt 80% Ballbesitz bei Werder und fängst damit nichts an. Du hast eine Torchance von Romano Schmid und das war's dann schon. Also musst du ja ein paar Veränderungen hinkriegen. Und Puertas ist für mich einer der Spieler, die man vielleicht allein schon deshalb reinbringen muss, um Reibung zu erzeugen. Du kannst diese Mannschaft nicht Woche für Woche, Spiel für Spiel so aufstellen und du hast keinerlei Reibung mehr, was die Aufstellung angeht. Das wird dann nicht klappen im Abstiegskampf.
Was bedeutet der Umkehrschluss, ließe sich formulieren, die fühlen sich zu sicher, die Spieler, die jetzt gerade auf dem Feld stehen, weil zu wenig Druck erzeugt wird, nicht nur durch den Rest des Kaders, sondern auch durch den Trainer, der offensichtlich so vertraut und so verliebt ist in seine Mannschaft, wie du sagst, dass er überhaupt keinen Anlass sieht, irgendwas zu ändern.
Verliebt habe ich nicht gesagt, aber ich habe gesagt, er ist ein großer Fan von seiner Mannschaft, das merkt man ja. Ne? Und das erinnert mich übrigens total, und das ist nicht gut, an die Zeit mit Florian Kohfeldt vor dem Abstieg. Ne? Florian Kohfeldt war auch totaler Fan dieser Werder-Mannschaft, so wie Horst Steffen jetzt. Der schwärmt von seinen Jungs nach wie vor, die haben jetzt 8 Spiele nicht gewonnen.
Aber die sind verliebt, die sind beide verliebt, wir können es sagen.
Ja, das Phänomen bei beiden ist ja, sowohl damals Florian Kohfeldt als auch jetzt Horst Steffen, die hatten ja nie in ihrer Trainerkarriere bis zu diesem Zeitpunkt so eine gute Mannschaft unter ihren Fittichen gehabt. Ne? Also natürlich findet der diesen Kader erstmal gut. Nationalspieler, gestandene Bundesliga-Profis, tolle Talente. Hatte der in der Form noch nicht. Deshalb ist es verständlich, bringt dich aber nicht zum Ziel. Ne? Denn es reicht ja nicht, oder sagen wir so, es ist nicht zielführend, wenn du der Mannschaft jetzt jede Woche sagst, ihr habt das eigentlich ganz gut gemacht, ihr müsst nur so weitermachen, dann werdet ihr irgendwann gewinnen. Das ist mir zu wenig lösungsorientiert. Ne? Also ich würde dann schon auch, allein schon deshalb, damit der Gegner sich nicht so einfach auf Werder einstellen kann, die Mannschaft immer wieder auch verändern. Und vor allem die Leute aufs Feld bringen, die für Emotionen und Torabschlüsse stehen. Beides fehlt mir in der Offensive komplett in den letzten Spielen. Also jetzt auswärts vor allen Dingen in Dortmund und in Leverkusen. In Leverkusen am stärksten. Und da würde ich halt immer sagen, okay, wenn du Leute hast, die für Torabschluss und Emotionen stehen, dann bist du halt sehr schnell bei Leuten wie Leo Bittencourt, bei Puertas, bei Sammy Mbangula allen voran, wenn der dann wieder zur Verfügung steht. Der war jetzt in Leverkusen nicht dabei. Aber du brauchst irgendwelche Veränderungen vorne, die es dem Gegner schwieriger machen. Im Moment reicht das nicht, was wer da vorne anbietet. Ne?
Ja, aber es erinnert mich schon an sehr viele Verantwortliche, Land auf, Land ab, die immer wieder gerne formulieren und ja auch nicht zu Unrecht formulieren. Leute, ich würde mir viel größere Sorgen machen, wenn wir richtig schlecht spielten. Wir spielen aber gut und wenn wir gut spielen, kommen irgendwann die Ergebnisse von alleine. Das ist ja jetzt keine Werder-Erfindung, dass man sowas dann vielleicht formuliert, sondern da geht es ja schon darum, dass das immer wieder zu hören ist.
Ja, muss aber auch ehrlich sagen, du bist gegen Dortmund krasser Außenseiter vor dem Spiel, verlierst dann auch da, du bist gegen Frankfurt im Prinzip Außenseiter, sagen alle vorher auch, oh, schwerer Gegner, Champions League Club und so weiter, spielst dann da unentschieden, jetzt bist du wieder krasser Außenseiter gewesen in Leverkusen, du bist jetzt gegen Hoffenheim sehr krasser Außenseiter, das ist die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga. Aber du spielst ja mit all denen in einer Liga, das muss man ja auch sagen. Es ist ja nicht so, dass du jetzt hier der Zweitligist bist, der da in Pokalmatches gegen diese Top-Mannschaften geht, sondern es soll ja alles auch eine Liga sein. Wir reden nicht von Bayern München, die sind outstanding. Ne? Aber du musst ja irgendwann auch mal schaffen, da einen Überraschungssieg zu landen. Das hat Werder in der Vergangenheit geschafft. Werder war es übrigens jahrelang nicht im Abstiegskampf, weil ihnen immer wieder solche Siege gelungen sind. Und jetzt zum ersten Mal seit der Abstiegssaison tatsächlich haben wir jetzt offiziell Abstiegskampf. Und seit dem Spiel in Leverkusen ist es jetzt quasi hochamtlich Abstiegskampf, denn man muss nur gucken, welche Gemengelage nach dem Spiel da war. Clemens Fritz wurde gefragt, steht der Verein noch hinter dem Trainer? Klares Signal für Abstiegskampf. Die Mannschaft wurde gefragt, steht ihr noch voll hinter dem Trainer? Der Trainer wurde gefragt, wie brenzlig er das sieht, ob er das noch hinkriegt.
Nio Backhaus wurde gefragt, ob er noch hinter dem Trainer steht, weil alle anderen waren ja nicht da offensichtlich.
Ja, ich glaube, Jens Day ist dann von den Kollegen im Fernsehen gefragt worden. Der ist bei uns dann gar nicht mehr vorbeigekommen. Nio Backhaus war bei uns, dafür tausend Dank. Ein junger Spieler, der sich da hinstellt. Bemerkenswert, zeugt von seinem guten Charakter und auch von dem Weg, den er gehen wird, potenzieller Führungsspieler zu sein, ob bei Werder oder woanders. Da kann man inzwischen fest von ausgehen. Er ist dann halt gefragt, ob die Mannschaft denn noch hinter dem Trainer steht. Und er sagt, ja, zu 100%. Er war fast überrascht von dieser Frage. In dem Moment dämmerte aber auch bei ihm, was jetzt halt die Stunde geschlagen hat. Nämlich, es geht jetzt nicht mehr darum, wir sind 11., 12. und haben einen guten Puffer nach unten. Es geht jetzt darum, dass du nach unten durchgereicht wurdest und möglicherweise weiter durchgereicht wirst. Ne?
Gut, aber wir konnten ja jetzt Ende letzten Jahres, als alle sorgenvoll auf dieses Auftaktprogramm geblickt haben, konnten wir ja nicht wissen, dass weder Dortmund noch Frankfurt und Leverkusen jetzt wirklich in der Topform sein würden. Ne, das muss man ja wirklich sagen. Und das ist ja das Traurige daran, dass selbst in diesen Spielen nur ein Punkt gelungen ist, eigentlich, trotz guter Leistung. Andersrum könnte man ja genauso gut sagen, also wenn uns Ende Dezember jemand gesagt hätte, Werder geht mit einem Punkt aus diesen drei Spielen raus, dann hätte man gesagt, ja gut, das ist einigermaßen normal, viel mehr erwarten wir gar nicht. Das ist ja vielleicht auch das Problem. Und noch dazu, du hast es ja gerade selber gesagt, die nächsten Gegner, jetzt mal nach Hoffenheim, also die Gegner, von denen wir allgemein meinen, sie seien auf Augenhöhe mit Werder, stellen sich hinten rein. Aber genau das hat Leverkusen ja auch gemacht. Die haben sich ja auch lange Zeit dann oder immer in längeren Phasen hinten reingestellt, stellen müssen. Vielleicht machen die Gegner auf Augenhöhe das aber nicht so gut. Und vielleicht gibt es dann auch mal einen Abpraller, der Werder dann dazu hilft, die offensiven Schwierigkeiten im 1 gegen 1, weil nur darum ging es ja dann auch zu kaschieren. Das kann ja auch sein. Das wäre ja mal eine Theorie.
Wäre ja mal eine Theorie, passt zu deinem Optimismus, den du immer versprühst. Das ist ja auch gut, haben wir gesagt.
Versprühen.
Genau. Haben wir gesagt, du bist grün, ich bin weiß. Du bist mehr Werderaner, ich bin der Neutrale. Ich würde mich ja freuen, wenn es so kommt. Man muss halt ein bisschen im Blick halten, was passiert da gerade im Tabellenkeller der Bundesliga. Denn das betrifft ja nicht nur Werder Bremen, es betrifft ja auch deine Konkurrenten. Und erinnere dich mal zurück, als wir im Herbst darüber sprachen, dass Werder einen guten Puffer hinten raus hat, haben wir immer gesagt, naja, im Abstiegskampf kommst du eigentlich nicht, weil die hinten sind zu schlecht. Die holen so wenig Punkte, da bist du relativ safe und kannst diesen Umbruch irgendwie managen, ohne hinten rein zu geraten.
Und, ganz kurz, ich habe ja immer ich habe nicht die These, ich bin mir sogar sehr sicher, dass es um zwei Dinge geht, wenn du im Mittelfeld bist und nicht in den Abstiegskampf kommen möchtest. Das eine ist natürlich der Abstand der Punkte und das andere sind die Mannschaften, die sich zwischen dir und der Abstiegszone befinden. Die haben wir jetzt nicht mehr. Innerhalb weniger Wochen sind die alle verschwunden. Der Punkteabstand war ja auch nie so wirklich groß. Das sieht man ja jetzt auch. Das ging ja relativ flott, dass sie auf einmal 15. sind. Aber die Mannschaften sind halt auch nicht mehr da, weil die anderen, die alle hinter dir waren, 3, 4, 5 Mannschaften, die haben alle gepunktet.
Du hast ein paar Mannschaften und das wollte ich gerade ausführen.
Ja, Verzeihung.
stattgegeben. Ich wollte gerade erklären, du hast ein paar Mannschaften, die hatten ihren Kipppunkt schon. Das heißt, die waren in einer Krise wie Werder jetzt und haben dann den Trainer gewechselt. Sie haben Spieler in der Winterpause dazu geholt oder beides getan, Trainer und Spieler gewechselt.
Ja.
Wir reden da über Augsburg, wir reden da über Wolfsburg, wir reden da zum Beispiel auch über Mainz. Ich lege mich fest, Leute, ihr könnt mich drauf festnageln. Mainz wird am Saisonende vor Werder Bremen stehen. Und wer hätte das gedacht, Ende des Jahres, Ende letzten Jahres, da waren die abgeschlagenen Tabellenletzter. Aber die haben diesen Kipppunkt hinter sich. Das bedeutet jetzt nicht, dass Werder den Trainer entlassen muss und dann ist alles gut. Das meine ich nicht. Ich meine nur, man darf sich halt nicht mehr darauf verlassen, dass die anderen so schlecht sind. Sondern die sind jetzt alle wieder im Flow. Und die haben dich teilweise überholt oder sie drohen dich zu überholen, während du ungebremst darunter gehst. Und dieses Ungebremste, das erinnert mich halt auch wieder so fatal an den letzten Abstiegskampf, den wir hatten. Es gibt unheimlich viele Gemeinsamkeiten, nicht nur den Trainer, der von seiner Mannschaft schwärmt nach dem Motto, das wird schon, das wird schon, das wird schon. Und damals musste Werder dann am 33. Spieltag, nach dem 33. Spieltag, panisch den Trainer entlassen. Am 34. waren sie abgestiegen. Es gehört ja auch die Führung dazu im Verein. Ne? Damals hat der Verein zugesehen. Sie haben es einfach nicht für möglich gehalten, dass Werder Bremen absteigt. Sie haben das auch mit einer gewissen Arroganz begleitet. Das galt vor allen Dingen für Frank Baumann, der jede kritische Nachfrage immer wieder so abgebügelt hat von oben herab, nach dem Motto, ihr schon wieder, ne? Von der Presse und so, ne? Bis das Kind dann im Keller gefallen
war. Im Jahr zuvor konnten sie sich über die Relegation gegen Heidenheim retten.
Insofern, also woher die Arroganz,
wollte ich auch sagen. Also es gab so gar keinen Anlass damals zu sagen, Werder ist ein Verein, der nicht in Abstiegsgefahr gerät, ne?
Ja, aber du hast jetzt, vermittelst du wieder den Eindruck, dass dieser Verein in sich ruht. So, das kann man ihnen jetzt als Stärke attestieren, wenn sie jetzt gegen Hoffenheim überraschend gewinnen oder dann am Wochenende gewinnen und wir sind in 2-3 Wochen, sitzen wir alle fröhlich zusammen, hören uns den Podcast ansprechen und dann ist Werder wieder 10.11., dann kann man ihnen das als Stärke attestieren. Wenn du jetzt seit 8 Wochen aber kein Spiel gewonnen hast, seit 8 Spielen sogar nicht gewonnen hast, seit Anfang November, dann fällt es natürlich schwer, das als Stärke auszulegen. Es wirkt eher so, als würden sie wieder in so eine Schockstarre geraten und nicht handeln. Das gilt jetzt ausdrücklich mal nicht für Clemens Fritz. Ich habe jetzt beide Manager erlebt in so einer Drucksituation. Damals Frank Baumann, jetzt Clemens Fritz. Clemens hat schon jetzt spätestens mit dem Leverkusen-Spiel in Kampfmodus umgeschaltet. Ganz anders als Frank Baumann damals. Frank Baumann wollte den Abstiegskampf wegmoderieren. Clemens hat den angenommen. Das merkst du richtig. Wir sind ein Bullterrier in der Mixzone. Das ist ein Unterschied. Das alleine würde aber nicht reichen. Also es müsste sich der Bullterrier dann vielleicht auch im Verein noch ganz schnell durchsetzen, dass der Verein ins Risiko geht und eine Verstärkung an Land holt, die wirklich hilft. Was haben wir auf einen neuen Stürmer gehofft und gewartet, damit dieser Januar nicht ganz so schlimm wird und die Rückrunde nicht ganz so schlimm wird? Der neue Stürmer ist da, der sitzt seit 3 Spielen draußen. Der scheint also auch nicht die Qualität mitzubringen, dass er von Anfang an spielen muss, weil das einfach so ist, weil er so gut ist, sondern da reden wir von einem, der jetzt 3-mal reingekommen ist. Dabei einmal aufs Tor geschossen hat. Und das finde ich ein bisschen ernüchternd. Ich sehe dich schon, du bist unruhig. Ich sage nur, das ist nicht das, was Werder brauchte. Und das Transferfenster schließt in einer Woche. Du hast kein Geld. Du hast möglicherweise auch keinen konkreten Plan, weil dir das Geld fehlt. Vielleicht musst du aber aufgrund dieser Tabellensituation und dieser 8 nicht gewonnenen Spiele alles über den Haufen werfen, was du dir bisher an Fesseln angelegt hast und musst ein gewisses Risiko gehen. Denn du hast jetzt nur einmal noch die Chance, noch 10 Tage. Dann ist vorbei.
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an. Wir reden.
Also zu Milosevic kann man sagen, es ist ja durchaus möglich, dass er ein Opfer der Schwärmerei des Trainers wurde, der sagt, wieso, läuft doch eigentlich ganz gut im Moment, da möchte ich lieber nichts ändern.
Da muss erstmal einer kommen, der besser ist als Krull und Jin mal, meinst du?
Ja, ja so vielleicht. Wir lachen jetzt, weil wir denken, naja, okay.
Du wärst nicht so traurig.
Die sollte man finden, denkt man sofort. Aber naja, das kann aber ja durchaus sein. Also, dass Milosevic tatsächlich die Verstärkung ist und das in den nächsten Wochen irgendwann auch tatsächlich auch nochmal zeigen kann.
Ich hoffe es, aber wir waren jetzt nicht Wochen und Monate auf Stürmersuche für Ersatz für Ersatz, also Ersatz für Boniface, der schon Ersatz sein sollte für Duxch, damit er dann jetzt 3-mal draußen sitzt und nicht mitspielt. Also so wahnsinnig komplex sind die Abläufe bei Werder im Angriff jetzt auch nicht, dass er jetzt jeden Tag von morgens bis abends Videos studieren muss. Wir sind jetzt nicht bei Man City, es ist immer noch Werder Bremen, ne?
Ja, ich darf Sie aber korrigieren, Wochen und Monate lang waren Sie sowieso nicht auf der Suche, weil Sie eigentlich davon ausgegangen waren, dass Sie gar keinen Spieler mehr ausleihen dürfen. Bis Mitte Dezember.
Muss ich dich mal korrigieren, auch wenn es euch jetzt nervt da draußen, aber das können wir mit Stefan jetzt nicht durchgehen lassen. Sie sind seit Monaten auf der Suche, weil sie ja schon im Sommer die ganze Sommervorbereitung Mittelstürmer gesucht haben. Am letzten Tag des Transferfensters waren sie so blank, dass sie sich auf diesen Wahnsinnsdeal mit Victor Boniface einlassen mussten, den du ja als zusätzlichen Spieler in den Kader nehmen kannst. Dann wäre das ja alles halb so wild, aber das war, du hast voll auf den gesetzt. Das war dein Hauptmittelstürmer für die Saison. Aus heutiger Sicht völlig irre. Und dann geht es in die Books und du siehst es Woche für Woche, dass es in die Books geht. Im Spätherbst ja dann war es offensichtlich, der ist ja immer gewichtiger geworden statt sportlicher, was die Statur angeht. Und dann hat das Knie halt zugemacht. Und jetzt bist du wieder auf der Stürmersuche gewesen. Und im Prinzip, wenn du mich jetzt fragen würdest, was soll Werder denn verpflichten in den nächsten wenigen Tagen, würde ich immer noch sagen, du brauchst einen Stürmer. Du brauchst jetzt keinen Innenverteidiger holen, du brauchst keinen Sechser holen. Jetzt sagen viele, ja, ein kreativer Mittelfeldspieler. Find den. Ne? Super, super schwierig. Dann müsstest du ja auch um den herum wieder irgendetwas aufbauen, was dann passt. Du brauchst vorne einen, der die Chancen reinmacht. Du hattest die Chancen in Dortmund, du hattest die Chancen noch mehr gegen Frankfurt, wo du aber 3 Buden gemacht hast. Du hattest auch jetzt wieder 2-3 Chancen in Leverkusen. Du kannst es dir nicht erlauben, in so engen Spielen diese Chancen nicht zu nutzen. Ne?
Ja, und jetzt muss ich dich mal korrigieren. Du brauchst einen Stürmer.
Ich habe mich in Rage geredet.
Ja, Gott sei Dank. Nimm nochmal einen Schluck Tee, bitte, JJ. Ja. Wir schaffen das. Zusammen kriegen wir das schon. Nein, ich muss dich nicht korrigieren, aber ich muss sagen, du suchst weiterhin nach einem Stürmer, würdest die Verpflichtung eines Stürmers für essentiell halten. Da muss ich dazu sagen, du suchst auf der anderen Seite ja aber auch noch einen Führungsspieler. Dann erklär mir doch nochmal bitte, wie Werder jetzt einen Stürmer verpflichten soll, der gleichzeitig auch noch Führungsaufgaben übernimmt. Das dürfte relativ schwierig sein, oder?
Ja, gibt es im
Prinzip. Ich würde eher über die Position gehen und dann nochmal tatsächlich gucken, finde ich Mittelfeldspieler. Und meine Idee ist ja so ein bisschen tatsächlich, also man mag das mir böse auslegen, ist mir aber relativ egal, dass man vielleicht doch noch Abnehmer für Ginma und Schmied findet und dann auch das nötige Geld vielleicht hätte, um von mir aus auch gerne den einen Spieler zu verpflichten oder Erin Dingshi, der unbedingt wieder zurück möchte zu Werder, dem Vernehmen nach. Fände ich allein deshalb gut, weil wir mal wieder einen Spieler hätten, der nicht ausgeliehen ist und der auch Werder nicht als Durchgangsstation begreift, weil er eigentlich sich zu höheren Berufen sieht, sondern wir hätten dann einen Stürmer oder einen Spieler erstmal, der sagt, ich möchte unbedingt für den Verein spielen. Das wäre wirklich wichtig in der Situation. Würde, glaube ich, allen Beteiligten ganz gut tun. Das wäre sowas, hätte so eine symbolische Note.
Absolut. Erin ist ja ein Bremer Junge. Die Familie lebt hier in Bremen. Ist eine ganz fußballbegeisterte Familie. Ich glaube, er hat sogar hier gebaut, aber ist egal. Spielt da keine Rolle. Er wollte ja nie weg von Werder, das ist wichtig. Also er hat Werder nicht als Sprungbrett genutzt, um dann sich seinen Traum vom VfB Stuttgart in der Premier League zu erfüllen. Ihr wisst, wen ich meine. Sondern er wollte eigentlich immer bleiben und hat ihm immer gesagt, wir haben aber für dich keinen Platz, du passt nicht in die Startelf, du wirst bei uns wenig spielen und so. Ne? Selbst nach dieser sehr erfolgreichen Heidenheim-Leihe damals. Und dann war klar, dass er dann wechselt. Er wird in Freiburg nicht glücklich, würde sicher gerne zu Werder zurückkommen. Ist jetzt die Frage, ob das im Moment der Spieler ist, auf den du setzen solltest. Mache ich ein Fragezeichen dahinter. Im Moment mache ich auch ein Fragezeichen dahinter, ob du jetzt einen Ginma abgeben solltest, weil wenn irgendeiner jetzt aufsteigende Form hat im Angriff in den letzten Wochen, dann ist es ja tatsächlich Justin Ginma. Den jetzt wegzugeben, könnte tatsächlich ein Fehler sein, den du nicht korrigieren kannst dann mehr. Ne? Alles ein bisschen schwierig. Das Problem ist ja schon wieder der zeitliche Druck, den wir haben. Wir haben jetzt noch eine Woche Transferfenster plus minus. Und du bist schon wieder so im Rücken zur Wand, dass du fast in Hektik oder Panik verfällst. Oder auch gar nichts machst.
Da kommt wieder ein Boniface um die Ecke am letzten Tag.
Hör auf, bloß nicht, bitte. Ja, aber es ist halt wieder so, die Zeit verstreicht. Du rutschst immer weiter runter. Werder will sich sicherlich am Ende auch nicht den Vorwurf machen lassen. Über Vorwürfe müssen wir jetzt gleich mal reden. Es ist einiges los da draußen in der Werder-Welt. Dann will sich sicherlich nicht den Vorwurf machen lassen, dass sie nicht alles versucht haben im Winter. Ne, denn wenn dieser Transferhammer fällt, dann am 1. Februar, 2. Februar, glaube ich, ist diesmal, dann kannst du nicht mehr. So, und dann musst du mit dem leben, was du hast. Und das kann unter Umständen natürlich sich rächen, wenn du jetzt nichts machst.
Du siehst also schon auch das Problem, was ich eben angedeutet habe. Du brauchst nicht nur weitere Spieler, sondern du brauchst auch Führungsspieler dann. Das ist ja auch das, was du eigentlich forderst. Es geht nicht darum, dass man jetzt noch die Kaderbreite vergrößert, sondern es geht darum, dass man in der Spitze was tut, damit sich da wieder in diesen Positionen oder auf diesen Positionen eines Spielers, der ein Spiel an sich reißt, der symbolisch agiert, dem die Mannschaft folgt, damit da irgendwo nochmal was passiert.
Ja.
Den kriegst du aber ja nicht so leicht. Das ist ja das Problem. Das heißt, woher soll die Führung sonst kommen, wenn wir mal bei dem Kader bleiben, den wir jetzt haben?
Aber in der Situation waren wir schon mal. Erinnere dich mal in dem Jahr, als Werder sich dann in der Relegation gerettet hatte. Da haben sie im Winter einen extrem wichtigen Transfer gemacht. Und zwar haben sie, wie hieß er denn damals? Kevin Vogt? Erinnerst du dich, dieser Riese hinten, der Abwehr und Sechser spielen konnte?
Aus Hoffenheim, ne? Ausgeliehen.
Ja, aus Hoffenheim ausgeliehen. Und was war der wichtig als Führungsspieler? Der hat von jetzt auf gleich das Kommando übernommen in einer Mannschaft, die nun wirklich gespickt war mit großen Spielern im Vergleich zu heute. Der war Leader, der ist vorangegangen, der hat alles übernommen, auf dem Platz und neben dem Platz. Ohne den, glaube ich, hätte Werder es damals nicht in die Relegation geschafft. Der war da super wichtig. Also das geht auch im Winter. Du musst halt das Gespür dafür haben, wo gibt es den jetzt und wie kann ich den von dieser Mission Werder Bremen überzeugen. Ne? Schwierige Nummer. Leider mal wieder, ja.
Ja, und bei der Führung zu bleiben, woher soll sie sonst kommen im Kader? Du bist nach wie vor, wir haben es ja letztes Mal schon gemacht, wurden dafür, wenn ich das richtig sehe, auch, durchaus auch kritisiert, aber wir sind wieder bei Leo Bittencourt.
Er ist zumindest ein potenzieller Führungsspieler, den du schon im Kader hast, den musst du jetzt nicht kaufen oder sowas, ne? Oder ausleihen. Den hast du ja. Ich würde ihn halt nicht komplett links liegen lassen. Ne? Ich bin jetzt weder der große Leo Bittencourt-Fan, ne? Der ruft mich jetzt auch nicht hier jede Woche an und sagt, jetzt mach mal was, dass ich spiele, um Himmels Willen. Also ich zähle nicht zu den Journalisten, zu denen er da ein enges Verhältnis hat. Aber ich gucke mir den Kader an und sage, die anderen sind ja nicht besser. Es ist ja nicht so, dass die anderen Woche für Woche dafür sorgen, dass Werder die Punkte holt. Und du brauchst dann schon mal so einen, der auch in der Kabine und auf dem Spielfeld die Dinge in die Hand nimmt. Und das kann Leo. Ne? So, das ist unbestritten. Die anderen müssen erstmal nachweisen, dass sie es auch können. Und da habe ich halt so meine Zweifel. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass jede Woche Romano Schmid spielt. Also so wie er jetzt spielt, stellt er sich weder ins Schaufenster für einen großen Transfer. Das sagen wir übrigens seit Monaten, seit Jahren, jedes Transferfenster. Er muss aber ja auch mal verstehen, dass am Sommer eine Weltmeisterschaft ist. Also warum soll Ralf Rangnick ihn mitnehmen, wenn er weiter so spielt, wie er es in den letzten Wochen und Monaten? Mhm. Jetzt kannst du wie Horst Steffen hingehen und sagen, ja, aber der spielt dann manchmal den letzten und vorletzten Pass und dies und das. Ist mal richtig, er hat auch das Tor von Milosevic gegen Frankfurt dann geschickt mit seinem Körper eingeleitet. Aber das sind ja nur so Dinger, die mal kurz rausblitzen. Er ist doch keiner, der in der Offensive jetzt das Zepter schwingt und sagt, okay, wir machen das jetzt so und so und so und so läuft es. Das ist er einfach nicht.
Er hat sich verbessert gegenüber dem November, gegenüber dem Dezember, hat er durchaus eine ansteigende Formkurve zu verzeichnen und er ist es immer noch nicht. Er nimmt immer noch nicht so viel Einfluss auf das Spiel, wie er es nehmen müsste oder vielleicht auch könnte oder nach dem eigenen Anspruch auch sollte.
Ja, wo er mir übrigens gut gefällt, ist im Anlaufen vorne. Also da ist er richtig scharf, ne? Wenn es darum geht, dem Gegner auf den Zeiger zu gehen, den Ball möglicherweise zu gewinnen durch ein frühes Pressen, ganz weit vorne, in der allerersten Pressinglinie vorne. Mhm. Das macht er gut, aber das macht ihn jetzt noch nicht zum Führungsspieler von Werder im Abstiegskampf. Ne?
Nee, das ist völlig richtig. So, also Gegenwind, ja, er ist da.
Gegenwind.
Die Fans wären sich mittlerweile schon versammelt, hätte ich fast gesagt.
Ist einiges los. Wir haben das ja selber schon gemerkt in der vergangenen Woche, als wir Zuschriften bekamen, die alle in die Richtung gehen, da muss doch jetzt was passieren bei Werder, der Trainer muss raus oder der Manager muss raus. Ich habe übrigens kurioserweise vor einer Woche eine E-Mail bekommen, die war fast 2 DIN A4 Seiten lang, wenn ich die ausdrucken würde, von einem sehr besorgten Werder-Fan. Das war quasi eine Handlungsanweisung, wenn ich das mal so sagen darf, was ich, JJ Bär, jetzt tun müsse, damit bei Werder die Köpfe rollen. Ne? Also sie müssen dies tun, jenes tun, sich mit dem verbünden, den angreifen, dies und das. Finde ich einerseits sehr interessant, dass es Menschen gibt, die denken, okay, wenn ich das dem JJ Bär schreibe, dann wird er das schon hinkriegen. Ne?
Aber ja, wenn ich den zum Werkzeug mache, ne? JJ genau, Bär zum Werkzeug.
Aber wichtig, ich bin natürlich überhaupt nicht derjenige in der Rolle, der das jetzt bei Werder da zu regeln hat, wer da jetzt seinen Posten zu verlieren hat und wer nicht. Das müssen die schon alleine machen. Also wir sind nur die Journalisten am Wegesrand. Wir schauen uns das an. Wir sprechen mit den Leuten. Wir ordnen das ein. Wir bewerten das. Aber wir sind jetzt nicht die irgendjemanden abschießen wollen. Ne? Das ist mir auch wichtig zu sagen. Ja. Ich will weder Horst Steffen ans Leder, noch will ich Clemens Fritz ans Leder. Das müssen die Gremien im Verein selber entscheiden irgendwann, wenn sie mit jemandem unzufrieden sind. Aber Gremien ist ja genau so eine Sache. Jetzt gibt es eine Petition. Ne? Ist mir eben zugespielt worden hier. Ne?
Organisierter Protest.
Oh ja, und das ist jetzt erstmal ein Anfang, aber in Zeiten von Social Media ja auch nicht zu unterschätzen. Du kriegst da sehr schnell Leute mobilisiert. Es geht darum, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Im Zentrum der Kritik steht Clemens Fritz und seine Amtsführung. Also sprich alles, was sich im sportlichen Sektor entwickelt hat und warum die Gremien das weder kontrollieren, offenbar noch eingreifen. Das ist, gebe ich jetzt wieder, was in dieser Petition steht. Das ist nicht meine Meinung, das ist die Meinung dieser Petition. Und das Ziel ist wohl, dass sie 30.000 schaffen. Und sie berufen sich auf einen Paragraphen in der Satzung des SV Werder, wonach sie das Recht haben, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, aus den Gründen, weil sie sich halt Sorgen machen und glauben, dass da viele falsche Entscheidungen getroffen werden. Und dann siehst du, wie weit wir gekommen sind nach diesen 8 Spielen. Mhm. Wenn uns das einer gesagt hätte im Oktober, September, hätten wir gedacht, nee, also das wird diese Saison bei Werder ganz sicher nicht passieren.
Ist kein gutes Zeichen, aber vielleicht ist es auch mal ein Impuls. Also den Werder braucht, ich kann das, die Insicht ist mir ebenso wenig bekannt wie dir. Man hat gewisse Hinweise darauf, aber man kann es nicht genau sagen, wie man das da wirklich sieht. Du sagst selber, Clemens ist mittlerweile in Angriffsstimmung, was ja vielleicht gar nicht so verkehrt ist an der Stelle.
Auch höchste Zeit, ja.
Ja.
Muss sich auch zeigen, sonst ist ja das Zentrum der Kritik.
Ja, aber ich würde es dem Verein ungern zumuten, jetzt nochmal eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen zu müssen, was ja auch nochmal eine gewisse Unruhe mitbringt. Aber vielleicht als Impuls durchaus geeignet, das kann ja sein. Wir werden das mal beobachten, wie das da weitergeht. Aber ich habe es angekündigt.
Ja.
Ich finde, und auch das gehört dazu, das wiegt mich nicht in Sicherheit, es versieht mich auch nicht mit mehr Hoffnung. Aber ich finde, gerade nach dem gestrigen Spiel müssen wir einfach nochmal drüber reden, dass Werder auch nicht nur Fehlerketten produziert.
Das war das vorgestrige Spiel. Ja, aber egal. Ja. Red einfach weiter. Klar, vertrau mir doch.
Ich vertraue, es war ja vorgestern schon, du hast ja vollkommen recht, JJ. Mensch, ich vertraue dir natürlich. So.
Ja.
Es geht nicht nur um Fehlerketten, es geht auch darum, dass man, und das finde ich, muss fairerweise in einer Bestandsaufnahme auch immer Gegenstand sein, dass Werder auch durchaus Pech hat mit vielen Dingen. Unter anderem einer Schiedsrichterentscheidung gestern in der 26. Minute nach einem glasklaren Elfmeter an Marco Gröll bleibt ein Pfiff aus. Das passt vielleicht zum Negativlauf. Auch diesen Widerständen muss man sich stellen. Aber es macht es natürlich auch nicht leichter, weil unter Umständen kann ich mir vorstellen, wir hatten drüber gesprochen, du bist anderer Ansicht, aber ich kann mir schon vorstellen, so ein Spiel läuft dann auch mal anders, wenn Werder durch einen Foul-Elfmeter, einen berechtigten Foul-Elfmeter, den es aber ja nicht gab, mit 1-0 in Führung geht.
Ja, wir haben im Vorfeld dieses Podcasts haben wir darüber gesprochen. Ich bin nicht anderer Meinung, was den Elfmeter angeht. Ich war ja in Leverkusen im Stadion, anders als im alten Weserstadion ist die Bayer-Arena sehr modern. Und dann hast du auch direkt einen Monitor vor deiner Nase, wo du das Live-Bild siehst auf der Pressetribüne und ich sehe die Szene. Natürlich auf dem Spielfeld erstmal hätte ich gedacht, okay, reicht nicht für einen Elfer. Dann sehe ich die erste Zeitlupe und sage direkt, klarer Elfmeter. Also in dem Moment, wo sich das jemand im Kölner Keller anschaut von den DFB-Schiris, kann es keine zwei Meinungen geben, das ist ein Elfmeter, Punkt.
Ja.
Und dann geben die den nicht, dann zeigt er zur Ecke nach ewiger Debattiererei. Das kann ja nicht euer Ernst sein. Also das ist, es ist zwar jetzt nur Werder Bremen und nicht Bayern München, aber das ist ein Elfmeter, Punkt, aus Nikolaus. Ne? Also ich lege mich da fest, die Bayern kriegen immer solche Elfmeter und Werder muss sich irgendwie erarbeiten und erkämpfen. Das kann aber nicht in der Sache sein.
Nee.
Und wieder Marco Gröll übrigens. Ne?
Eine Vakanz im Management kostet sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen sie brauchen und wo ich ihn finde. Marcomoch Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Und wieder dieser Satz. Es reicht nicht für einen Elfmeter. JJ, du würdest mich sehr enttäuschen, wenn du das ernst gemeint hättest, weil ich finde, der Satz ist einfach nur doof. Weil es gibt es nicht. Wenn ein Foul im Strafraum zu ahnden ist, dann gibt es Elfmeter. Dann pfeift der Schiedsrichter, weil es einen Foul gab. Und reichen deutet ja immer darauf hin, als hätte er so eine Art Ermessensspielraum. Den sollte er nicht haben, weil alles andere würde nicht gehen im Fußball.
Bevor du dich jetzt hier in Rage redest, soll ich dann nochmal ansetzen? Ne?
Das ist ja entspannt dabei. Aber erzähl, du meinst es anders, ist mir schon klar.
Ja. Denk mal an den großen Christian Streich, Trainer in Freiburg damals, der mal im Fernsehen auch angesprochen wurde. Da gab es doch einen Kontakt und er sagte immer, ach, und ich dachte immer, es muss ein Foul sein und kein Kontakt. Und daher kommt dieses Denken so ein bisschen. Wenn du es im Spiel siehst, keine Zeitlupe, sondern so wie es im Spiel live war, dann denkst du, okay, er hat es vielleicht gesucht und lässt sich zu sehr fallen, als er den Kontakt spürt. Ne? Deshalb dieser Satz reicht nicht. Ne? Aber wenn du die Zeitlupe siehst, dann ist es ein Foul. So, das nur zur Erklärung. Aber du kennst auch meine Meinung, man muss Elfmeter nicht nur kriegen, man muss sie auch ins Tor schießen. Werder hat seinen besten und treffsichersten Elfmeterschützen nach England verschenkt vor der Saison. Ich will den Namen nicht wieder sagen, ihr kennt den alle.
Soll ich ihn sagen? Möchtest du es nochmal hören? Marvin Ducksch ist der Name. Ich habe gut aufgepasst in den letzten Monaten.
Der hat die Elfmeter verwandelt. Werder hat in dieser Saison bei Weitem nicht jeden Elfmeter ins Tor geschossen. Gehört halt auch dazu. Aber klar, wenn du einen Elfmeter-reifes Foul hast und musst den Elfmeter kriegen, kannst mit einem Tor das Ergebnis verändern. Wäre vielleicht ganz hilfreich gewesen. Ja.
Es ging mir ja auch grundsätzlich eher darum, mal zu sagen, bei allen Fehlern, die man auf mehreren Ebenen bei Werder erkennen muss, die auch abgestellt werden müssen, kann man durchaus bei einer Bestandsaufnahme auch mal darauf hinweisen, dass Werder nicht gerade im Glück ist. Das war bei der Schiedsrichterentscheidung in Leverkusen so. Das war aber auch gegen Frankfurt so, wo das erste Tor nach 52 Sekunden fällt und der irgendwie den Fuß da reinhält und der Ball wird zu einer Bogenlampe, die sich unhaltbar senkt. Das war beim zweiten Tor.
Ja, aber stopp. Erstes Tor Frankfurt. Werder muss es natürlich verteidigen, auch in der ersten Minute. Ne? Wir können ja jetzt sagen, weil wir Werder sind, fangen wir jetzt in der zweiten Minute an oder wie jetzt.
Du kannst aber auch mal Fehler machen und das Glück haben, dass die Fehler nicht sofort bestraft werden. Und da habe ich bei Werder im Moment einen anderen Eindruck. Beim zweiten Tor, ich bin ja noch lange nicht fertig. Beim zweiten Tor trifft er den Ball mit dem Schienbein. Ja, genau. Beim zweiten Tor trifft er den Ball mit dem Schienbein. Mit dem Schienbein.
Ist aber auch gemein.
12 Meter. Ja, aber das ist ein Ball, der geht normalerweise irgendwo ins Seitenhaus oder was. Und der trifft ihn so, dass er in die lange Ecke geht und unhaltbar dann auch ist. Und über das dritte Tor hatten wir schon gesprochen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Der Schiedsrichter hebt die Fahne. Die Hälfte der Mannschaft, insbesondere beim SV Werder, denkt, jo, ist ja aus der Ball und der schießt ihn dann trotzdem rein. Das ist doof, sowas. Ey, Luka Vuskovic, brauchen wir auch nicht drüber reden, macht einmal in seinem Leben so ein Tor mit einer Hacke nach einem Freistoß oder Ecke, was, keine Ahnung, ist auch egal. Da kommt eins zum anderen, da gibt es einige Szenen, wo du denkst, was da passiert. Also brauchen wir nicht drüber reden, es passieren Fehler, aber Werder hat, glaube ich, schon auch in gewisser Weise ein Pech, dass diese Fehler nahezu grundsätzlich bestraft werden. Nicht ausschließlich, aber nahezu grundsätzlich. Ich finde, das sollten wir uns auch nicht abgewöhnen in so einer Zeit, wo wir reden über eine Mannschaft, die gerade erfolglos ist oder über einen Verein, dass man auch schon mal sagen kann, ja, da läuft einiges falsch, aber es läuft auch halt einiges gegen den Verein, wofür er nicht unbedingt immer etwas kann. Ich finde, das gehört einfach dazu, ohne dass sich etwas ändert an der Gesamtsituation. Es muss gehandelt werden, auch auf verschiedenen Ebenen, das ist mir auch schon klar.
Ja, und das muss man ja trennen, was auf dem Platz passiert und das, was in der Vereinsführung passiert. Das eine hat zwar indirekt miteinander zu tun, aber nicht an so einem Spieltag halt. Ne? Es gibt halt diesen alten Spruch von Hermann Gerland, der eine andere wird ihn kennen, immer Glück ist Können und auch der Umkehrschluss zählt. Ne? Das heißt, wenn immer wieder sowas passiert, dann musst du dich selber schon mal hinterfragen, warum du immer dieses Pech hast.
Ja.
Hat dann vielleicht auch mit Nicht-Können zu tun. Und damit meine ich einfach, dass du je öfter du den Gegner natürlich in solche Abschlusssituationen bringst, desto größer ist das Risiko, dass dann nachher auch so ein blödes Tor du dir hinten reinfängst. Hat aber jetzt nichts mit der Szene Marco Gull zu tun. Also das ist einfach so. Also die Schiedsrichter sollten nicht dem Abstiegskampf entscheiden, bitte. Ja. Dickes Ausrufezeichen.
Ja, wobei du jetzt schon so gelassen diesen Abstiegskampf aussprichst. Da können wir ja für das kommende Spiel, das da heißt TSG Hoffenheim, die Mannschaft der Stunde, können wir ja nur hoffen, dass Werder vielleicht sich nochmal sehr bewusst wird, um was es geht, nämlich dass der Abstiegskampf mittlerweile angekommen ist in Bremen und B vielleicht auch ein bisschen mehr Glück hat in der einen oder anderen Situation. Sei es mit dem Abschluss vom Gegner oder auch mit der Entscheidung der Schiedsrichter, was einen Elfmeterpfiff betrifft oder eben nicht.
Also ich hoffe, dass der Faktor Weserstadion eine Rolle spielen wird. Jetzt schon gegen Hoffenheim. Also ich finde Werder zu Hause stärker als auswärts tatsächlich, weil die Mannschaft vom Publikum getragen wird. Das ist ein sehr gutes Publikum im Weserstadion. Ich hoffe, dass das früh zündet. Umkehrschluss ist natürlich leider auch, wenn Hoffenheim jetzt früh 1 oder 2-0 in Führung geht, dann hast du natürlich genau die Stimmung im Gegenteil und so brenzlig wie die allgemeine Atmosphäre bei Werder gerade ist, kann es dann auch ein böses Heimspiel werden, ne? Müssen wir uns anschauen, aber der Faktor, der für Werder spricht, ist das Weserstadion, alles andere spricht für Hoffenheim.
Immerhin, und da wollen wir mal sehen, wer am Ende positiver da rauskommt aus dieser Nummer.
Nie wäre Schnee wertvoller gewesen in Bremen. Verschiebt dieses Spiel nochmal ein paar Tage, bis das wieder laufen kann.
Das ist ja auch das Schöne und das geht ja auch nicht einfach so verloren. Diese Unterstützung ist eine ganz besondere und durchaus geeignet, die Mannschaft noch stärker zu machen, als sie ist. Sagen wir es mal so. Wir werden es beobachten, JJ. Ich danke dir. Ich danke euch. Schreibt uns gerne, wenn ihr was beizutragen habt, wenn ihr einfach euch mal äußern wollt. Eure Sorgen, eure Nöte, was auch immer. grünaufweiß@weser-kurier.de, so ist es richtig. Und ansonsten, JJ, wir werden es am Dienstag beobachten, wie das gegen Hoffenheim läuft. Und dann sprechen wir drüber, wie die Situation ist nächste Woche, logischerweise dann. Ne?
Ist ja kein Wunder, dass du dich mit Punkten nicht so auskennst. Ist ja ein Werder-Podcast hier. Ja, bitteres Ende. Nein, lasst uns hoffnungsvoll bleiben. Es ist nach wie vor nichts verloren. Werder steht auch nicht auf einem Abstiegsplatz. Der Trend ist nicht gut, aber es kann sich alles auch noch umkehren. In diesem Sinne bleibt grün-weiß. Wir schauen es uns an.
Bis dahin. Tschüss.